Montag, 16:45, das ist bei Radio Lora die Zeit für Lora aus dem Eine Welthaus. Der flexible Mensch ist heute unser Thema. Nein, wir wollen nicht das gleichnamige Buch von Herrn Sennett vorstellen. Wir wollen die Diskussion wiedergeben, die in der Gruppe Kulturkritik am letzten Freitag im Eine Welthaus stattgefunden hat. Und zwar aus ganz persönlichen Sichtweisen der anwesenden Diskutanten. Die Vokabel Flexibilität wird ja in der verkürzten öffentlichen Diskussion zunehmend als Argumentationskeule verwendet. Also als Waffe für angeblich notwendige Veränderungen, denen sich der moderne Mensch ungefragt zu unterwerfen hat. Flexibilität ist heute Bringschuld für jeden Arbeitnehmer, der es einigermaßen zu Erfolg bringen will. Die andere, verschwiegene Seite der Flexibilität ist nämlich, dass die Flexibilität aus Unternehmersicht nichts anderes ist als ein Reflex auf die sich immer schneller veränderten Markt- und Produktionsverhältnisse. Und das wird regelmäßig unterschlagen. Drückt also aus, dass eine Planungssicherheit und eine kontinuierliche Entwicklung der Betriebe schon lange nicht mehr möglich ist. Schnelle Reflexe auf Marktveränderungen werden uns heute als Unternehmenspolitik dargestellt. Das heißt, auch die Unternehmer sind Getriebene, die ihre eigentliche Planlosigkeit an ihre Angestellten weiterreichen mit der Forderung nach Flexibilität. Aber hören wir rein in die Diskussion beim Arbeitskreis Kulturkritik.
Ich erinnere mich in dem Zusammenhang mal an ein Interview mit dem sehr geschätzten Herrn Friedrich Merz. Der ja mal in einem Spiegelinterview hat der gesagt, also da ist nichts mehr mit dem kleinen Häuslebauer, der dann glaubt, er kann sein ganzes Leben am gleichen Platze bleiben und dann von seinem Heim dann immer zur Arbeitsstätte pendeln und wieder zurück, sondern der muss sich schon darauf einstellen, dass er heute hier arbeitet und im halben Jahr vielleicht dann woanders und also eben, dass diese Flexibilität von den Arbeitnehmern gefordert wird, aber nicht von der Management-Etage, weil die, Herr Merz zum Beispiel, der ist ja, die anderen können dann umso unflexibler bleiben, ne?
Ja, ist schon beides, glaube ich.
Ja, es ist, ich wollte auch jetzt nicht sagen, dass es die obere Etage ist, sondern einfach nur die besseren Jobs im Dienstleistungsgewerbe, also nicht die Putzfrauen und so weiter, das habe ich gemeint. Ich habe jetzt nicht gemeint, die Führungselite von Dienstleistungsfirmen, weil die Chefs gut. Die müssen zwar flexibel zu ihren Kunden sein, das glaube ich auch. Ich habe ja lange genug im Dienstleistungsbereich gearbeitet und da kannst du nicht nach den Gepflogenheiten, sagen wir mal, hantieren wie ein Schuster oder was du sonst halt noch alles handwerklich oder produktive Arbeiten, die funktionieren anders. Ja. Im Dienstleistungsbereich hat der Kunde ein enormes Recht und du musst eigentlich auf die Bedürfnisse von ihm so eingehen können, als würdest du nur von seiner Weltsicht her arbeiten. Ja, das ist so ein Anteil vom Dienstleistungsgewerbe. Also ich habe in der Grafik gearbeitet oder arbeite da auch noch ein bisschen. Und da ist es ganz besonders eklatant, dass du dich in den anderen hineinversetzen musst, um überhaupt was rauszukriegen, was für ihn gut ist. Ja, das ist dadurch auch ein gut bezahlter Job. Weil das praktisch immer das Eingehen auf besondere Wünsche und sowas mit einschließt. Aber ich wollte jetzt das nur so als Ausgangspunkt nehmen. Ich wollte jetzt nicht behaupten, dass diese Dienstleistungsberufe die flexible Persönlichkeit vollkommen ausmachen. Ja, das wäre weit zu kurz gegriffen, weil eigentlich entspricht die Flexibilität einem Charakter, den man sonst dem Geld zuordnen muss. Also überhaupt eine Gesellschaft, die auf Geldverhältnisse gründet, muss flexibel sein, weil Geld muss immer eingesetzt werden können, muss ganz allseitig verwendbar sein und es bringt auch nur dem praktisch Erfolg, wer sich mit dem Geld bewegen kann. Also wer mit dem richtig handelt, das richtig umsetzt und so. Also Flexibilität drückt eigentlich aus, dass man auf Geldverhältnissen gründet. Und das deckt sich allerdings mit Dienstleistungsgesellschaft. Die gründet auf Geldverhältnissen auch.
Also für mich ist da auch noch mehr unterwegs mit der Flexibilität. Das ist für mich eine gewisse Ratlosigkeit der Unternehmer. Wen brauchen wir eigentlich? Und da geht er, früher hieß es zum Beispiel jungdynamisch vor 25 Jahren. Das war genauso eine Floskel, die gar nichts sagte. Aber irgendwas spielte sich im Kopf ab und man musste auch entsprechend schauspielern, dass man sich so darstellte. Aber das, für mich drückt das wirklich aus, auch die Unternehmer wissen nicht mehr, wen brauchen wir da eigentlich, der müsste in die Ecke passen, aber er müsste das machen, er müsste das machen. Ich kann mich erinnern an Stellenanzeigen, die waren früher sehr präzise. Wenn du Werkzeugmacher warst, dann musstest du die und die Reha-Scheine haben. Wenn du in der Buchhaltung zu tun hattest, musst du mit der und der Software arbeiten können. Und heute ist das im Grunde genommen obsolet. Diese Spezialisierung, die mal da war, können sie im Betrieb nicht mehr anbieten oder nicht mehr durchhalten. Und das ist ein Teil auch Ratlosigkeit, weil das sind die Bedingungen, unter denen der Unternehmer sein Chaos da zu verwalten hat. Und das heißt dann Flexibilität. Das finde ich schon. Und frag mal die Personalchefs, welche Leute bitteschön brauchst du dann? Dann kommen die ganz schön in Stamme.
Ja, das ist richtig. Aber das Ratlosigkeit würde ich trotzdem nicht dazu sagen. Ich würde sagen, dass Flexibilität eine Situation unterstellt, in der jemand nicht weiß, wie er seine Lage verbessern kann, aber sich sicher ist, wenn er was tut, dann verbessert er sie. Das heißt also, er ist schon in einer Geldsituation, ist auch egal, wie man es nennt. Es geht darum, dass Flexibilität...
Arbeitnehmer hier jetzt, oder welche
Position? Beide, also ich sehe da keinen Unterschied. Ja? Der Arbeitnehmer in einem Dienstleistungsbereich ist genauso vor unbekannten Größen gestellt wie der Unternehmer selber. Und die Situation ist nur dahin unterschieden, dass der eine bestimmen kann und der andere nicht. Aber von der Arbeitsstruktur her sind beide irgendwo in einem fast mystischen Bereich, also man weiß nicht genau, was jetzt laufen soll, aber man muss auf den Kunden eingehen, man tut alles und diese ganze Imagepflege und was heute alles, diese Brücken sind, um eine Sicherheit zu geben, zum Beispiel das Markenbewusstsein und so, das sind ja alles nur Phänomene von, wie man das auflösen kann. Also zum Beispiel dieser Markenkult, der heißt ja nur, zunächst mal, dass man etwas gefunden hat, was ganz eindeutig qualitativ erfassbar sein soll, egal ob das stimmt oder nicht. Und das kann auch zum Kult umschlagen, aber es ist zunächst mal die Bewegung. Ja? Die Marke entsteht als Image von etwas, was Sicherheit verleiht. Und das ist, glaube ich, so schon ein bisschen ein Merkmal von einer Gesellschaft, die eigentlich zutiefst verunsichert ist, ja. Und so Unsicherheit ist klar, ja.
Aber von beiden Seiten her, wobei, sag ich mal, die Flexibilität mehr oder weniger dem Arbeitnehmer abverlangt wird, aus einer Position heraus, die eigentlich auch unsicher ist. Also der Arbeitgeber hat auch keinen Plan, er weiß auch nicht, was in 5 Jahren ist.
Ja. Ja, für mich stellt sich jetzt aber die Frage, warum das eben gerade heutzutage so wichtig ist. Weil für mich ist Flexibilität, also die Forderung daraus begründet, einfach weil wir in der Marktwirtschaft sind. Weil im Markt das Geld denkt nicht. Also der Markt denkt nicht an die sozialen Folgen, nicht an die ökologischen Folgen, vielleicht teilweise nicht mal an alle ökonomischen Folgen, weil das einfach nicht bedacht werden kann. Und deshalb ist Flexibilität einfach erforderlich. Aber warum gerade jetzt besonders? Ich meine, in der Marktwirtschaft sind wir schon lange.
Ja, das ist der Punkt, den ich so an Eingang gestellt habe. Das ist jetzt natürlich ein riesiger Bogen. Ja? Der Bogen heißt, was hat sich an der Arbeit so verändert, dass wir früher Flexibilität fast nicht als Begriff in der Arbeitswelt gekannt haben. Wir haben dann in den 70er Jahren, wo die Globalisierung losgeht, ging von Dynamik oder sowas geredet. Also das ist dann so eine Vorform gewesen, wo man gesagt hat, Leute, ihr müsst beweglich sein, ihr müsst ein bisschen mehr selbstständiger sein. Also was dabei aber rauskommt, ist, dass man eine ganz andere Arbeitsform gesucht hatte, für die man Arbeits, für die man Kräfte gesucht hatte, die das beherrschen konnten. Es war nicht mehr, ein Arbeitnehmer war nicht mehr so notwendig, der sich unterworfen hat, der sich unterordnet hat und in einer bestimmten Hierarchie funktioniert hat, sondern es fing dann an mit Teamarbeit, mit, dass man die Prozesse selber genau einschätzen kann, dass man Fehler anmerken kann, dass man in auf der untersten Ebene schon Fehler vorwegnimmt, dass nicht der ganze Apparat, die Hierarchie belastet ist. Es hat sich was getan im Arbeitsprozess. Das heißt also, durch diese Entwicklung, die man jetzt eigentlich genauer fassen müsste, hat sich der Arbeitsprozess selber verändert. Und die Veränderung ist wesentlich die, oder sagen wir mal jetzt insgesamt die, dass der Arbeitsprozess von dem Kommando des Kapitals zunehmend befreit wurde. Das heißt, die direkte Befehlsstruktur, hier ist der Kapitalist, der ist zugleich der Betriebsführer, der ist und Geschäftsführer und der sagt jetzt, das läuft so und so, weil ich muss an der und der Ecke sparen und das geht jetzt nur nach Sparen und Effizienz in diesem Sinn, das ist vorbei. Also die Effektivität, die eigentlich verlangt wurde, das war eine, die sowas wie eine Teamhierarchie gewollt hat, das heißt also eher autonom, in sich selbst zusammenhängende Arbeitsgruppen, die Teilprodukte oder Profitcenter, hat man die zum Teil genannt, gebildet haben, die in sich funktional waren.
Und das dadurch war der Fordismus, also die Aufteilung der Arbeit in kleinste Schritte quasi. Und das hat sich geändert.
Das hat sich sozusagen verselbstständigt bis dahin, dass selbst diese Arbeitseinheiten gegenüber dem dysfunktional geworden sind, dass das Kapital in der Wertmasse, in der sich es eben in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, sich überhaupt nicht mehr mit Betriebsstrukturen befassen will. Das ist jetzt mal als ganz großer Unterschied. Das Kapital, wie es heute funktioniert, das will nicht mehr Betriebe haben und führen und leiten und für irgendwas verantwortlich sein. Das will nur noch in Betriebe eingreifen, wo man gerade eine Chance sieht, ein bisschen da Kapitalmasse reintun als Anlagevermögen, das man wieder zurückziehen kann, also als Aktie, als sowas wie ein sich selbst rentierendes Kreditsystem, so dass Kapital fast nur noch als Banker auftritt, ja. Und da setzt das Kapital voraus, dass es einfach Arbeitsstrukturen gibt, die man benutzen kann zu dem Zweck. Aber der klassische Kapitalist als Leiter einer Firma oder als einer, der für den Arbeitsprozess unbedingt verantwortlich ist oder sein will und dabei durch seine Leistung als Unternehmer ist schon fast ein antiquiertes Wort, ja, das Kapital unternimmt nichts mehr. Das greift nur noch ein und zieht ab, was es abziehen kann. Und diese Unternehmerpersönlichkeit, das war keine flexible Persönlichkeit früher. Das war ein unheimlich rigider und von Lasten und Sorgen geprägter Mensch. Und der hat nachts nicht schlafen können, weiß der Kuckuck was alles.
Und was ist dann der Unternehmer heute?
Das ist vielleicht ein Broker. Der kann schlafen, das ist ja nicht sein Geld.
Ja, vor allen Dingen übernimmt er ja auch keine Verantwortung dann mehr. Ne?
Ja, also die Verbindung, gut, er übernimmt nur die Verantwortung für den Geldgeber. Ein Broker hat Verantwortung gegenüber denen, die ihm das Geld geben. Aber er hat keine Verantwortung mehr für den Taiwanesen, den er da gerade ausplündert.
Ja. Könnte man dann behaupten, dass der Abbau von Hierarchien, eben dadurch, dass jetzt die feste Unterscheidung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weggefallen ist, dadurch, dass es betriebliche Mitbestimmung gibt und so weiter, dass dieser ganze eigentlich positiv gesehene demokratische Prozess eben dazu beigetragen hat, dass die Verantwortung inzwischen wegfällt. Also könnte man sogar überspitzt sagen, dadurch, dass jetzt die Unternehmen oder die komplette Struktur demokratischer geworden ist, fällt das Verantwortungsbewusstsein für das Kapital eben weg.
Also du lebst in einer völlig anderen Welt als ich.
Ja, das ist jetzt die Frage.
Ja, ich meine, also, ich empfinde die Struktur
als... Natürlich gibt es noch in jedem Unternehmen extreme Hierarchien.
Ja, nee, aber zur Deutschen Bank
ist natürlich. Ja, Offiziell schon, aber du kannst nicht mehr sagen, das ist der Kapitalist, der ist für mein Unternehmen verantwortlich. Du hast das Feindbild nicht mehr, weil sogar der Manager sagt, ich bin Arbeitnehmer. Der Manager ist Arbeitnehmer. Der ist nicht Arbeitgeber, der das Geld einsetzt und der auch vielleicht eine persönliche Verantwortung für sein Unternehmen haben.
Aber wenn du nicht so funktionierst und sprichst, wie sich die Firmenleitung das vorstellt, bist du dann arbeitsplatzlos.
Natürlich
bist
du.
Also das stimmt ja dann
du
nicht.
Nee, er meint eigentlich demokratisch, das einfach nicht autoritativ. Ja?
Genau.
Das meint er jetzt demokratisch. Da kann man drüber streiten, ob es das ist.
Das ist, ja gut, aber letztendlich, wenn man das so sieht, müsste man sagen, wir wollen wieder noch autoritärere Verhältnisse, damit wieder Verantwortung da ist.
Na, also das wäre ganz schön bescheuert.
Ist natürlich wieder bescheuert. Aber das ist für mich mit ein Grund, dass
Verantwortung eben wegfällt. Verantwortung, sagen wir so, das wird heute anders verstanden. Heute ist der Abteilungsleiter dem Vorstand verantwortlich. Warum hat deine Abteilung so und so viel Miese gemacht zum Beispiel? Also das funktioniert, also über den Geldwert oder Shareholder Value, was an der Börse verhandelt wird, das ist nach wie vor gültig und zwar knüppelhart.
Ja, aber das ganze Shareholder Value Geschäft hat ja nichts mehr direkt mit einem Unternehmen zu tun. Die wandern ja sozusagen, wie sie wollen. Ja, da ist nicht mehr die direkte Verantwortung und das direkte Verantwortungsbewusstsein für ein Unternehmen über einen langen Zeitraum vorhanden.
Eben, nee, andersrum würde ich sagen. Es geht nicht mehr um die Firmen, sondern es geht um, wie soll ich sagen, Produktionsstätten. Und die müssen sich rentieren. Früher ging es um Firmen, da ging es um Traditionen, da ging es um Weitergabe von Qualifikationen. Das ist heute alles Schnee von gestern.
Jetzt gibt es maximale Rendite und
genau. Und
Image dazu.
Und ganz schnell und am besten im Vierteljahr muss ich das realisieren. Und also da hat sich schon was geändert. Aber eben Verantwortung wird anders buchstabiert. So würde ich sagen. Also Soziales fällt jetzt zunehmend raus. Ihr hört die Sendung Lora aus dem Eine Welthaus. Das Thema heute heißt der flexible Mensch. Und stehen geblieben sind wir in der Diskussion, wie steht es um die Verantwortung für den Betrieb und damit Verantwortung für die Arbeitnehmer, die ja heute fast geleugnet wird? Hören wir also noch einmal rein bei der Gruppe Kulturkritik, die sich im Eine Welthaus getroffen hat.
Ja, Verantwortung besteht eigentlich nur noch geldmäßig. Ja. Also ob jemand geldmäßig günstig gewirtschaftet hat. Und das ist eine ganz andere Ebene als das, was ein Arbeitsprozess, Verantwortung im Arbeitsprozess ist. Also ich kann es zum Beispiel erzählen, wie wir das, ich habe lange für Böhringer Mannheim gearbeitet. Ne? Wir waren da praktisch die Setzerei von Böhringer Mannheim. Und da kam erstmal, als wir den Auftrag bekommen hatten, das ging halt so rum, dass ich ein Programm geschrieben hatte, mit dem man damals, es war ganz neu, Kataloge machen, automatisch machen konnte. Und die hatten in 25 Sprachen ihre Kataloge. Also gab es für Böhringer Mannheim gar keine andere Möglichkeit, als das bei mir zu machen, weil ich der Einzige im ganz Süddeutschland war, der das konnte. Gut, dann kam der alte Schriftsetzer von Böhringer Mannheim, der bisher nur auf Qualität geachtet hat und dem sein Ruf davon abhängig ist, dass er wahnsinnig genau ist und typografisch exakt. Der kam als Erster und hat natürlich mit vollem Zweifel, dass da so ein Youngster plötzlich diese Größe haben soll, die jetzt bisher Parkus, eine 100-jährige Satzfirma in München hat. Der kam ganz in den traditionellen Mustern. Der hat nach diesen Mustern geurteilt und hat uns überhaupt keine Chance gegeben, dass wir den Auftrag kriegen. Gut. Dann kamen die Youngsters von Böhringer Mannheim und die haben gesagt, das müssen sie kriegen. Das ist unsere einzige Chance, dass die Produktion von einem Katalog überhaupt auf einem vernünftigen wirtschaftlichen Niveau läuft. Und für die war das der entscheidende Einsprung. Die wären rausgeflogen, wenn sie das nicht geschafft hätten. Also wenn sozusagen die Tradition dabei von Böhringer Mannheim auf dem Spiel gestanden hätte, die es damals noch gab. Heute lacht man über sowas. Ja. Aber damals war das so. Und dann kamen die alle zusammen, also die ganze Führungsetage, und die Youngsters, die Technologen und so. Und wir mussten dann erstmal ein Buch einfach runden. Da haben die irrsinnige Gelder da und wir konnten das. Ich habe mich auch wirklich nächtelang damit abgerackert, was ein guter Satz ist und so. Und habe Typografen aufgesucht und alles Mögliche. Also gut, wir haben das dann bestanden. Aber,
ja, aber damit war der Unterschied zwischen, also wenn du das Gleiche gemacht hast, muss ich schon mal ganz blöd fragen.
Der Unterschied bestand darin, dass es sowas wie eine typografische Tradition damals gab. Und die typografische Tradition, die war auf Ehre und Gewissen und analog Ausbildung.
Sozusagen. Was? Analog sozusagen.
Ja. Ja, also gut, auf jeden Fall nach klassisch überlieferten Lehrberufen und so. Und das wusste jeder, dass ich habe nicht Setzer gelernt, ich habe nicht von der Pika an nur das gemacht und nie was anderes. Ich habe auch nach rechts und links geschaut und so weiter. Und das war für die einfach unheimlich. Und dann kam der Prokurist aus Mannheim und der hat schon, die saßen da ganz weit zurückgelehnt und wir haben extra das Klo von dem Betrieb umgebaut für 3000 Mark noch, damit überhaupt die dort pinkeln konnten. So war unser Betrieb. Aber auf jeden Fall war das eine wahnsinnige Spannung. Ja? Da standen die Alten mit ihrem Traditionsbewusstsein und die Jungen, die gesagt haben, wenn wir in dem Betrieb was werden wollen, dann nur, wenn wir die Alten absägen. Und wir waren dazwischen. Gut, die haben wir abgesägt und wir haben dann auch jahrelang nach dem neuen Verfahren gearbeitet und es hat sich gezeigt, dass wir auch noch setzen konnten und so weiter. Aber es war ein völlig anderer Wind von daher. Also da sind ganze Betriebsteile bei denen niedergemacht worden. Die ganze Abteilung für Werbung ist umgebaut worden und das hat mindestens 50% der Arbeitsplätze gekostet und so. Das waren die Prozesse, die da immer gelaufen sind, ne? Dass also Automationen reinkommen, verbunden mit dem Anspruch, die bisherigen Qualitätsansprüche einzulösen, das war okay, und dass damit aber kein Hierarch mehr kam und es mir nicht übel genommen worden ist, dass ich in Turnschuhen und ohne Krawatte da saß. Und das war so der Zeitenwechsel, wie ich ihn erlebt habe. Ne? Das waren dann sowas wie die kleinen Leute, die jetzt hochkommen konnten. Und da ist halt der ganze Wandel der, dass ich mich sozusagen als flexiblen Menschen dargestellt habe und die anderen als qualifizierte Menschen. Ja? Das ist so der Unterschied gewesen. Und das ist auch so immer mehr reingekommen. Also Flexibilität ist eigentlich, dass du mit Mitteln der Technik ein Optimum an Erfolg bringst, an Realisation, und dass du selber, und das habe ich selber auch an mir verspürt, plötzlich an einen Erfolg glaubst, den du die ganze Zeit kritisiert hast. Ich war nie so blöd wie in der Zeit mit Böhringer Mannheim. Da habe ich immer gedacht, da sind die Scheine nur so rübergekommen. Verstehst? Also das ist nur noch Geld. Ja? Da läuft nur noch Geld ab. Du schaltest die Maschine ein und hast nach einem Monat 120.000 Mark verdient. So war das dann. Ja,
ja, aber das ist vielleicht ein eigener Aspekt nochmal. Die Form der Industrialisierung, Maschinierung oder Digitalisierung hat ja nicht umsonst erst angefangen in der Mechanik, in der Produktion und ist jetzt erst so allmählich beim Sachbearbeiter angelangt, wird aber dann irgendwann auch die Führungsberufe erreichen, dass irgendwann mal Rechtsanwälte ihren Fall irgendwo eingeben und kriegen ihre Lösung, genau wie bei Ärzten das schon der Fall ist, da wird das Krankheitsbild eingegeben und dann
gibt es auch bei Recht schon.
Eben, denke ich mal. Und das finde ich so in einer Art nett, dass das die auch einholt, die führenden Berufe, sag ich mal. Und das sind Prozesse, die nebenher laufen, wo aber auch der Betrieb, sag ich mal, solchen Geschichten ausgeliefert ist. Er kann da nicht anders, er muss da irgendwann mitmachen. Das kann ich so ein bisschen aus der Elektronikbranche, das habe ich so ein bisschen erlebt. Es gab ja mal das sogenannte Silicon Valley. Das war die Zeit der, sag ich mal, bevor der Mikroprozessor so seinen Siegeszug antrat. Dort habe ich mal 8 Firmen besucht und habe das wirklich erlebt. Die haben in irgendwelchen Garagen irgendwelche ganz abstruse Leute da eingestellt und die hatten dann meinetwegen einen ganz schnellen Plotter gemacht, ne? Das war jetzt dann 4 Jahre lang war das Teil und ging auch. Und von den Firmen, die ich damals besucht habe, gibt es, wenn es hochkommt, noch eine. Also auch die elektronische Revolution ist quasi weggespült worden von der
Mikroelektronik. Ja, und da ist selbst jetzt die USA in der beschissenen Situation, dass da kaum was gebaut wird. Also, weil die Chips werden in Asien gebaut oder ein paar vielleicht auch in den USA, bloß die großen Gewinner sind sie jetzt auch nicht mehr.
Also die Produktionsmittel, die gibt es ja zum Beispiel seit den Weber-Aufständen. Es gibt ständig eine wahnsinnige Erneuerung und die allein die Dampfmaschine und die Erfindung der Eisenbahn, das waren genauso vergleichbare Ereignisse wie heute die Computer. Also du findest bei Marx im Kapital 3 Beschreibung der Wirtschaftssituation in China und im Handel von England und Deutschland und China, da könntest du denken, das ist wie wenn heute mit Chips gehandelt wird. Kein bisschen anders. Ne? Die hatten nur ein bisschen größere Transportprobleme und dass es so lange gedauert hat, bis das Zeug da unten war. Das war der Unterschied. Aber Bestimmende bei der ganzen Entwicklung ist halt gar nicht dieser rein materielle Prozess, dass da jemand was erfunden hat und dass es unter die Leute kommt, sondern der ökonomische Prozess, wie diese Erfindung auf die Wirtschaft wirkt. Ja? Weil die Computer finde ich nach wie vor eine ganz tolle Sache. Ich bin nach wie vor Freak davon. Aber die Bewirtschaftung von der Technik, die heißt ja immer, dass menschliche Arbeit sich reduziert gegenüber Maschinenarbeit. Und die Maschinenarbeit ist nicht wertbildend, sondern nur wertvernutzend. Und die menschliche Arbeit ist die Basis von allem Wert. Und das muss man mal, wenn man das begriffen hat, dann weiß man, was das Kapital heute für ein Problem hat. Das hat nicht ein Problem, dass die Arbeit fortschreitet. Das hat nur ein Problem, dass die menschliche Arbeit weniger genutzt werden kann.
Und das war ja auch, ich kann mich noch dunkel erinnern an das Politikergesülze seiner Zeit. Ja, wir müssen uns der neuen Technologie stellen. Und es werden immer mehr Stellen geschaffen durch die neuen Technologien als wegrationalisiert. Und das war eine Lüge. Und das ist bis heute eine und wird immer mehr eine und es bleibt auch. Und das, von daher ist das wirklich schon eine Revolution, der wir ausgeliefert sind. Und auch selbst die Unternehmer sind da nicht die Handelnden, sondern die Akteure, also die reagieren müssen.
Ja, weil ich würde jetzt gern wieder mehr zurückkommen auf die flexible Persönlichkeit, dass man das nochmal so ein bisschen jetzt in die Menschen hineindenkt, nicht nur in die Bedingungen. Also das ist klar, die Bedingungen waren das Tragende, dass es überhaupt sowas gibt, dass jemand eine flexible Person werden muss, um einen Job zu kriegen, um bestimmte Arbeit zu erledigen, die er nicht besonders überschauen kann und so weiter. Also das hat ja materiell viele Gründe. Der Hauptgrund ist wohl der Job. Der zweite Grund ist, dass keiner mehr überhaupt die Arbeitszusammenhänge durchblickt. Und was wir vorhin gesagt haben, dass dann natürlich jemand sich praktisch nur durch Flexibilitäten zwischen den Ereignissen zurechtfinden kann und dann irgendwann vielleicht was bei rauskommt, das ist der andere Punkt. Aber mich interessiert halt vor allem die Kultur an der ganzen Geschichte. Das heißt also, was bewirkt es in den Menschen und in ihrer Lebensweise, dass sie flexibel sein müssen? Da habe ich jetzt mal in dieser Zusammenstellung erstmal das geschrieben, dass das Problem, das jetzt ökonomisch da war, dass nämlich die Reproduktion einer Gesellschaft praktisch als naturgegeben erscheint und dass jeder da nur mitspielen kann und die weder von den Gewerkschaften noch von sonst woher grundsätzliche Positionen gegen diese Zwänge einsetzen kann, die durch diesen Kapitaleingriff in die Arbeitswelten da ist. Also durch das, dass eben Kapital nicht mehr funktioniert als Arbeitgeber und als Unternehmer, sondern als Spekulant. dass das, was sich dann in den Betrieben verändert, sich auch zugleich in den Lebensverhältnissen der Menschen ändert. Dass zum Beispiel ganz viele dahin gehen, dass sie eine Ich-AG oder wie man das heute so nennt, also einen eigenen Betrieb aufmachen. Eine andere Chance gibt es oft gar nicht für sie. Und die Rolle, die sie dabei spielen, ist eigentlich nichts anderes, wie dass sie halt auf eine Lebensverbesserung spekulieren, die durch Selbstausbeutung stattfindet. Das ist ein Punkt, der jetzt ist, noch ziemlich ökonomisch ist, weil Selbstausbeutung ist ja nichts, was man jetzt so groß merkt. Man merkt nur, man arbeitet 14 Stunden am Tag und in Arbeitszeiten, die völlig anders sind als die gewerkschaftlich ausgehandelten, die tariflichen Arbeitszeiten. Immer mehr Leute tun das, um überhaupt auf dem Markt zu sein, um überhaupt in der Lage zu kommen, Geld zu verdienen. Das heißt also, da ist die Existenzangst, hat sich um ein Vielfaches vermehrt im Vergleich zu der guten alten Gewerkschaftskampfzeit, wo man sagen konnte, gut, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will und so. Also diese Sachen laufen nicht mehr. Einfach von daher, dass die Technologie und das Kapital völlig auseinandergelebt sind. Die Technologie ist ein Mittel, womit du innerhalb von einem Land vielleicht tatsächlich dich ernähren kannst, wenn du gerade mal da wo reinkommst, mit dem Computer einen kleinen Markt da eroberst und deine Ich-AG machst und 3 Leasingverträge unterschreibst und sagst, die nächsten 5 Jahre kann ich überschauen, und da greifst du wahrscheinlich schon sehr hoch. Und auf der anderen Seite das Kapital sich dahin verändert hat, dass es gar nicht mehr unbedingt einen Betrieb haben will, wo du drin arbeitest, sondern Maschinen anbietet, die es an dich verkaufen will. Das ist so die andere Seite. Also die Selbstausbeutung beruht eigentlich darauf, dass ich Leasingverträge abschließe für Maschinen, die zu einem Irrsinnspreis halt da gekauft werden und abgezahlt werden, und ich auf mit Marktpreisen umgehen muss, mit denen ich das nur mit ganz viel mehr Aufwand bringen kann. Also ich war völlig überrascht, was ich an Arbeitszeiten dann bringen musste, nur weil ich hatte. Ja. Also es ist nicht mehr die Ausbeutung über einen Arbeitstag, wo man sagt, du hast 8 Stunden am Tag zu arbeiten und das Kapital nutzt dann deine Zeiten so oder so, sondern diese Art der Selbstausbeutung läuft über Maschinen und Leasingverträge und und Anwendung, und dass man dir das Verhältnis zum Kunden dann auch noch vollkommen zumutet. Also du bist eigentlich mehr so ein Mensch, der von allen Seiten her bedrängt ist. Und das ist für mich zunehmend die Arbeitsform, die allgemein wird. Also die Arbeitsform, die sich noch an einem Arbeitsort versammelt, also wo man sagen kann, gut, also bei dem Transportwesen und so, da gibt es bestimmt noch große Firmen, und es gibt auch noch sonst wo große Firmen, die sondern aber ständig Arbeitskräfte ab, und die haben entweder die Möglichkeit, arbeitslos zu sein oder sich in kleineren Einheiten neu zu konstituieren. Und da fängt halt das an, dass natürlich das moderne Bankenwesen, und wahrscheinlich wird der Staat da auch einiges dazu tun, sich immer mehr darauf konzentriert, solche Arbeitsformen zu fördern, und die anderen, also den Binnenmarkt und diese Verhältnisse, die werden vom Staat gar nicht mehr sonderlich beachtet. Ja. Das ist eine Geschichte, die ist sozusagen im Vergehen. Das heißt also, die Arbeit wird immer individualisierter, in immer kleinere Einheiten laufen, und darin werden immer mehr flexible Persönlichkeiten auftreten, die sich weder darum kümmern, was eine Gewerkschaft will, noch was Arbeitstarifverträge und sonst was sind. Und halt auch Mensch kulturelle Folgen hat, das liegt ja auf der Hand. Also das, was zunächst mal schon, das kannst du schon beobachten, wenn du nach Amerika schaust, diesen permanenten Lebenswechsel, also das sind Weltenwechsel, die du da ständig überbrücken musst. Das einzig Stetige ist dabei der permanente Umbruch. Du hast den Job heute, morgen den, musst vielleicht 3 oder 4 Jobs machen und so. Und da bin ich mir sicher, dass uns das genauso bevorsteht. Dass also Flexibilisierung letztlich auch heißt, dass du in deinem Arbeitsalltag auf alles eingehen musst, in einer Getriebenheit dein Leben bewirtschaftest, die du eigentlich vor 20 Jahren noch nirgendwo beobachten konntest in der Form. Also was das ganze Erwerbsleben ausmacht, das findet natürlich auch in den Menschen selber statt. Ihre ganzen Beziehungen laufen ähnlich. Du wirst in Amerika, so habe ich das jetzt ein paar Mal erfahren oder gesagt bekommen, du wirst da ganz schnell einen Freund haben, der aber ganz schnell auch wieder weg ist, wenn du irgendwo nicht mehr reinpasst. Das heißt, also dieses Anpassen, das Dabeisein und das Wieder-Weg-Sein, das ist rasant im Wechsel. Das bildet ja nur ab, dass die Leute ja auch in ihrer Arbeitswelt genauso rasant handeln und auch Ortswechsel und sowas wird ja hier jetzt auch schon gefordert und das ist auch hier schon Thema, was du alles aufbringen musst, vom Arbeitsamt aus gesehen als Forderung, was du alles wechseln musst an Arbeitsstellen, nur um an einen Job zu kommen. In der Richtung geht es sicherlich auch weiter.
Soweit die Perspektiven, die uns sicher nicht erspart bleiben werden, wenn sich der neoliberale Zeitgeist ungebremst fortsetzen wird. Und da ist es relativ wurscht, ob unter rot-grüner oder schwarz-gelber Regie. Es werden lediglich marginale Unterschiede sein.